12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
Herzlich willkommen bei Folge 94 des Countdown Podcast. Ich begrüße bei mir im Podcaststudio den Frank. Hallo Frank.
Hallo Christopher, also dem virtuellen Podcaststudio.
Ja,
aber mit Studio Link ist das ja immer so fast real.
Ich glaube, mittlerweile wissen die Leute, dass es virtuell ist. Also, und vielleicht können wir auch die Illusion aufrechterhalten, dass wir in einem mehreren tausend Euro teuren Podcaststudio irgendwo in Babelsberg sitzen.
Ja. Mal gucken, irgendwann machen wir das mal wieder in echt.
Ja, ja, wir haben heute ein paar sehr schöne Hauptthemen vorbereitet, da gibt es diesmal wieder sehr viel zu erzählen und wir haben auch wieder ein paar schöne neue News, aber bevor wir dazu kommen, haben wir ein Feedback auf dem Blog bekommen. Herzlichen Dank erstmal dafür, dass die Leute hier unsere Themen auch kommentieren. Jetzt versuche ich hier eine Kapitelmarke zu setzen, jetzt klappt es auch. Genau, ein Kommentar vom Tom, der Frank, deine Aussage kritisiert, dass wir einen akuten Lithiummangel haben oder in Zukunft haben werden, wo er dann auch meint, ja, in Australien wird noch sehr viel produziert, sogar mehr als in Südamerika. Es soll auch größere Lithiumvorkommen in Deutschland und Österreich geben und er vergleicht das so ein bisschen mit früheren Aussagen über das Öl, dass das Öl, also nach früheren Aussagen jetzt schon ausgegangen sein müsste, was es ja offensichtlich nicht ist und ist der Meinung, dass es noch genug Lithiumbatterien gibt, dass 50 Millionen Lithiumbatteriebetriebe Elektroautos pro Jahr irgendwann produziert werden können. Was meinst du zu der Aussage oder zu seinem Kommentar?
Ja, es ist immer eine Frage, wie viel, also es gibt zwei Dinge. Wie viel Lithium gibt es und sollte man das alles abbauen? Das sind so die zwei Fragen, die sich da mir immer stellen. Im Prinzip gibt es genug Lithium für alle, aber man muss halt erstmal rankommen. Und da ranzukommen ist halt schwierig. Also, oder zumindest mit großen Schäden teilweise verbunden, weil die Konzentrationen auch sehr klein sind. Umso kleiner die Konzentrationen sind, umso mehr Zeug muss man dafür abbauen. Und in Australien, wo derzeit der größte Teil herkommt, ist es halt wirklich so, dass man eine Tonne Gestein abbaut, um an ein Kilogramm Lithium ranzukommen. Das ist kein tolles Verhältnis und wenn man sich überlegt, wie viel man noch braucht in nächster Zeit, wird man wohl auch noch andere Vorkommen nehmen müssen, die dann noch weniger gut sind als das, weil zuerst nimmt man natürlich immer die besseren und das Ganze ist dann immer mit ziemlich großen Schäden verbunden und man sollte das einfach nicht auf die Spitze treiben. 50 Millionen PKW ist absolut möglich, mit Lithium 50 Millionen PKW pro Jahr zu bauen. Aber man sollte daran denken, wenn so ein PKW 50 Kilowattstunden Kapazität hat, was für mich so die Schmerzschwelle ist, wo es dann nicht mehr wehtut, dann liegt man bei 2500 Gigawattstunden, die man braucht, alleine für die PKW. Um die zu bauen. Und das ist mal eben 10, 12 mal so viel, wie wir letztes Jahr produziert haben. Und entsprechend braucht man dann auch 10, 12 mal so viel Lithium dafür. Okay, gut, nur die Hälfte der Lithiumproduktion ging letztes Jahr in Akkus rein. Aber trotzdem, es ist dann halt trotzdem mal eben so eine Versechsfachung, die man braucht. Und da hat man noch nicht mal alle PKW gebaut, weil zurzeit bauen wir sowas wie 73 Millionen PKW pro Jahr auf der Welt. Und das wird nicht weniger, sondern eher mehr. Und wenn wir möglichst schnell die ersetzen wollen, dann sollten wir noch mehr produzieren, so ungefähr. Nicht vergessen, es gibt auch Leute, die zum ersten Mal überhaupt ein PKW haben wollen und das sind noch nicht mal wenig. So in Indien, in China, in Südamerika, in Afrika, also gibt eine ganze Menge Leute, die da mobil sein wollen. Und es gibt auch noch sowas wie LKW und Nutzfahrzeuge, Züge, die Akkus haben wollen. Und die muss man auch noch irgendwie bedenken. Und das ist nicht wenig. Da kommt locker noch mal ein Faktor 2 da oben drauf. Dann irgendwelche Netzspeicher, die man haben will. Dann irgendwelche kleinen Elektronik-Gadgets, die irgendwie was haben wollen, auch wenn es nicht allzu viel ist. Leute wollen irgendwelche Flugzeuge bauen. Es läppert sich halt mit der Zeit und es lohnt sich dann wirklich ernsthaft nach anderen Technologien zu suchen, die das zumindest abfedern können, damit man Alternativen hat. Und dann Lithium für die Anwendung zu nehmen, wo absolut maximale Energiedichte, was ja Lithium bringt, absolut notwendig ist und den Rest dann halt mit was anderem machen kann.
Nochmal, um kurz das zusammenzufassen, ich habe gerade versucht, deine Rechnung ein bisschen zu folgen, aber ich glaube, nicht alle Hörer haben das mitbekommen. Also du meintest, ein Auto braucht 50 Kilowattstunden, habe ich da die richtige Einheit, mindestens, jo, um quasi als Auto, so wie wir es kennen, funktional zu sein, also an Reichweite zu haben.
Ich sag so 300 Kilometer ist so meine, das ist so meine Schmerzstelle und da meine Schmerzschwelle, plus, minus, jeder hat da eine eigene Zahl. Also man kann auch von 70 oder von 100 ausgehen oder von 40. Ich glaube, bei 30, das ist schon alles sehr, sehr knapp. Also es gibt so ein paar einzelne City-Flitzer, die sowas machen.
Aber overall
stimmt nicht ganz. Es sind eine ganze Menge kleine Elektroautos derzeit, aber ich glaube, das wird sich langfristig nicht wirklich so durchsetzen lassen.
Okay, also gehen wir davon aus, dass im Durchschnitt jedes dieser 50 Millionen produzierten Autos in 2030 durchschnittlich 50 Kilowattstunden Reichweite hat. Das dann quasi mal 50 Millionen, dann sind wir bei 250 Gigawattstunden. 2500 Gigawattstunden, also wie viel?
Und zurzeit haben wir sowas wie 200, also letztes Jahr wurden so um die 200 gebaut, übrigens zum Vergleich, Bleibatterien 400 Gigawattstunden, also bis die Lithium-Akkus, die Blei-Akkus überholen, wird es noch 2021 werden.
An wie viel gebaut werden, oder was meinst du?
Ja, an Kapazität.
Ah, okay. Also die Bleiakkus können mehr Kapazität aufnehmen?
Nö, es ist einfach die weltweite Produktion. Ist
ah, okay, so groß, okay.
Weil,
okay. Wo stecken Bleiakkus denn drin?
Autos.
Autos, die normalen, also die bisherigen Autobatterien sind Bleiakkus.
Genau. Okay. Hauptsächlich, ein sehr wichtig sind Autos und das andere sind so Pufferbatterien, irgendwelche Mobilfunkmasken und sowas in der Größenordnung.
So Notstromaggregate? Oder was meinst du?
Ja, genau. Mhm. Notstromaggregate und irgendwelche halt Stromspeicher, die man gerade mal braucht.
Mhm. Ne? Ja, und selbst wenn wir davon ausgehen, also selbst wenn wir jetzt nur von diesen 2500 Gigawattstunden ausgehen, dann müsste sich die aktuelle Förderung von Lithium versechsfachen.
Ja.
Genau. Und das würde noch nicht mal ausreichen, um den 2030-Bedarf an Autos zu decken, wenn man davon ausgeht, einerseits, dass wesentlich mehr Leute überhaupt ein Auto haben wollen und dass wir uns langsam vom Verbrennungsmotor verabschieden wollen. Also kann man locker wahrscheinlich von mehr als 100 Millionen produzierten PKWs pro Jahr 2030 ausgehen, wenn jetzt irgendwie uns Klimawärmung nicht ganz massiv in den Arsch beißt.
Ja, auf jeden Fall kann man davon ausgehen, dass sehr viel mehr als das gebraucht wird, weil halt, du hast ja noch LKWs und du hast noch den ganzen Rest, der auch noch irgendwie Akkus braucht. Und dann bist du halt so bei Größenordnungen von 10.000 Gigawattstunden und mehr, die du im Jahr an Kapazität brauchst. Und da sollte man halt gucken, okay, wo brauche ich jetzt wirklich die allerbeste Technologie und wo kann ich auch mal auf 20-30% Kapazität verzichten und nehme dann halt Natrium-Ionen-Akkus. Es ist ja auch nicht, es tut eigentlich auch gar nicht weh.
Okay, also es ist, obwohl es wahrscheinlich noch sehr, sehr viel Lithium geben wird, ist es doch schön, dass man eine Alternative hat, die man dort einsetzen kann, wo Lithium-Ionen-Akkus nicht unbedingt notwendig sind, weil wir wahrscheinlich eh so viel Lithium brauchen, dass wir mit der Förderung nicht hinterherkommen, auch wenn wir Natrium-Ionen-Akkus als Alternative haben.
Ja, ist eine ganz ähnliche Geschichte mit dem Kobalt. Es gibt ja eine ganze Menge Kobalt, das man prinzipiell fördern könnte. Man macht es halt nicht unbedingt und man hat stattdessen halt nach Alternativen gesucht, dass man weniger Kobalt benutzt. Jetzt vor kurzem wurde erst demonstriert, man kann auch noch das allerletzte bisschen Kobalt, was in einigen verwendet wurde, ganz ersetzen, ohne dass man irgendwie einen Leistungsverlust hat oder dass man weniger Lebensdauer hätte. Das waren diese, wie sind die, Nickel-Aluminium-Kobalt-Batterien und da hat man praktisch das Kobalt durch Mangan ersetzt, was erstaunlicherweise dann funktioniert hatte. Man ist nicht davon ausgegangen, dass das klappt. Mangan hat so die unangenehme Eigenschaft, dass es die Reaktion befördert, dass sich Lithium mit Nickel verbindet. Und das ist schlecht, weil dann löst sich deine Kathode auf. Und wenn sich irgendwelche Bestandteile vom Akku auflösen, dann ist das immer schlecht. Und normalerweise verhindert man das einfach, indem man irgendwie Kobalt dazu mischt. Aber man hat halt festgestellt, okay, man kann Mangan auch dadurch, also man kann diesen Effekt von Mangan auch dadurch weghaben, indem man Aluminium dazu nimmt und das stabilisiert das auch noch ausreichend.
Ja, also Lithium-Ionen-Akkus und Natrium-Wasserstoff-Akkus?
Das ist Natrium-Ionen-Akkus.
Ah, oh, Natrium-Ionen-Akkus.
Zusammen mit irgendwas.
werden wahrscheinlich beide in Zukunft nicht oder hoffentlich nicht ein Monopol haben. Wo wir gerade bei Lithium-Ionen-Akkus sind, heute, wir nehmen ja auf 25. Juli, hat John B. Goodenough Geburtstag. 98 wird er, herzlichen Glückwunsch. Ja. Und was hat John B. Goodenough mit Lithium-Ionen-Akkus zu tun, Frank?
Das war so der Erfinder, das war also einer der ganz wesentlichen Erfinder, sowohl vom Lithium-Ionen-Akku als auch vom Natrium-Ionen-Akku. Also die wurden damals beide erforscht, aber Lithium hatte ein paar Eigenschaften, die es einfach einfacher machten, damit umzugehen. Man hat halt relativ schnell ein paar Materialien gefunden, in denen sich Lithium-Ionen gut einlagern lassen, auch mit ordentlicher Spannung. Das war halt das Kobaltoxid. Und es lässt sich auch leicht in Graphit einlagern, was einfach super war. Also man hat halt einfach zwei sehr gute Materialien gefunden, die damit funktioniert haben und dann hat man Lithium genommen. Und weil es funktioniert hat, hat man erstmal Natrium zur Seite gelassen, weil ich meine, für ein paar Walkmans und Gameboys oder so, was man damals so im Kopf hatte, war es ja völlig egal, wie viel Lithium es gibt oder nicht. Also man ist zu dem Zeitpunkt ja noch nicht davon ausgegangen, dass man großflächig Autos damit baut. War ja alles noch viel zu teuer in dem Moment.
Ja, ich habe gesehen,
vor 20 Jahren hast du ja für die Kilowattstunde noch weit über 1000 Euro bezahlt.
Also, okay. Ja, gut. Ich habe auch gesehen hier, er war auch beteiligt bei seiner Zeit im MIT an der Entwicklung von RAM, also Random Access Memory. Ein sehr grundlegender Wissenschaftler. Hat auch erst letztes Jahr den Nobelpreis in Chemie bekommen für seine Arbeit.
Ja, älteste Nobelpreisträger aller Zeiten.
Ja, okay. Und wurde aber schon seit 2015 immer als einer der Favoriten für den Nobelpreis in Chemie gezählt.
Ja. Definitiv. Ja. Ich habe ja lange Zeit noch Nobelpreisträger immer so Artikel dazu geschrieben, was sich übrigens überhaupt nicht lohnt. Klickt keiner drauf.
Man muss dann schon einen vierstündigen Podcast zu machen, damit das Leute interessiert.
Genau, so ungefähr. Und John B. Goodenough war da immer so im Gespräch vorher.
Gut, kommen wir von dem einen Briten zu dem anderen Briten, nämlich Richard Branson. Und mit dieser Überleitung kommen wir zu Launcher One und zu dem Fehlstart von Launcher One. Da ist jetzt der Grund bekannt geworden, warum die Rakete zwar gestartet ist, aber nicht weit gekommen.
Ja, es war so ähnlich, wie ich es mir gedacht hatte, als ich das gesehen hatte. Da kam hier hinten Feuer raus und irgendwann so nicht mehr richtig Schub, aber das Abgas davon war noch irgendwie brennbar. Da hatte ich so gedacht, naja, wahrscheinlich ist irgendwas mit der Sauerstoffpumpe kaputt gegangen oder so, dass jedenfalls kein Sauerstoff mehr ins Triebwerk reingekommen ist und das Kerosin dann halt rausgeschmissen wurde, was dann entsprechend in der Luft noch brennen konnte. So ähnlich war es dann auch. Es ist aber einfach nur die Verbindung vom Sauerstofftank geplatzt. Also die Leitung, die Hochdruckleitung von der Pumpe zum Triebwerk. Ja, und das ist dann vom Effekt her natürlich das Gleiche.
Mhm.
Genau. Obwohl, ich weiß gar nicht, welche Leitung. Es war eine Sauerstoffleitung. Ich weiß gerade nicht, welche. Ob die von der Pumpe zum Triebwerk oder die vom Tank zur Pumpe. Ja, ich habe nochmal nachgeguckt und es ist tatsächlich eine Hochdruckleitung gewesen. Also es muss die Leitung hinter der Pumpe gewesen sein. Also die Pumpe hat noch gepumpt, aber nicht dahin, wo sie hier hinpumpen sollen. Und ja, dann stürzt so eine Rakete halt ab.
Mhm. Ist schon der nächste Flugversuch von Launcher One bekannt gegeben worden?
Nö, noch nicht.
Okay, also
irgendwann vor Ende des Jahres.
Okay, also noch sehr ungenau. Okay, apropos Versuchen. Russland hat mal wieder was sehr Frivoles gemacht, wo die Amerikaner gesagt haben, das finden sie gar nicht geil, obwohl sie das Gleiche wahrscheinlich auch vorhaben. Nämlich Russland wird vorgeworfen von der USA, eine Antisatellitenwaffe oder ASAT zu testen. Das haben bisher, glaube ich, ich weiß nicht, ob die USA schon mal gemacht haben. Ich glaube, man hat es von China gewusst, weil die auch tatsächlich einen Satelliten zerstört haben und der sehr, sehr viel Debris dadurch erzeugt hat.
Ja, hatten die USA auch gemacht. Die hatten ja mal einen Satelliten abgestürzt, wo sie die Menschheit gerettet haben vor dem Satelliten. Erinnerst du dich noch?
Nicht ganz.
Da gab es irgendwann mal, okay, es kann 2015, ich glaube, das war vor dem Podcast, da hatten sie so einen Militärsatelliten, der kurz vor Ende des Lebens dann abgestürzt ist, nee, nicht kurz vor Ende, sondern irgendwie, es gab eine Fehlfunktion, der ist dann abgestürzt. Und dann haben sie gesagt, ja, da ist ja riesen viel Hydrazin drin und das ist ja gefährlich für die Leute, die da unten sind, und deswegen müssen wir den jetzt erstmal abschießen.
Und das haben sie auch mit einer ASAT gemacht?
Ja, natürlich.
Okay. Ja, hatten sie zufällig also,
haben sie die Welt gerettet.
Ja, upsi, ach, wir haben ja hier was. Schauen Sie mal, ich habe hier schon mal was vorbereitet. Ja, genau. Und,
warte mal, das müsste sogar so, ich weiß nicht, 2009 oder so, 9 oder 10 oder irgendwas in der Größenordnung war das. Ja, das ist lange her.
Ja, also ASATs sind natürlich jetzt, wo die USA auch eine eigene Space Force haben, natürlich der heiße Scheiß. Und genau, jetzt wird hier, es geht genauer gesagt um Kosmos 2543, ein geheimer russischer Militärsatellit, der am 25. November 2019 gestartet wurde. Und Astronomen, so, das sind die mit dem richtigen Wissenschaft, Astronomen haben das dann beobachtet, dass der Satellit sich einem anderen Satellit, also einem anderen russischen Satelliten verdächtig angenähert hat und dann einen kleineren Satelliten ausgesetzt hat, und zwar mit einer sehr hohen relativen Geschwindigkeit von 700 Kilometern die Stunde. Also 700 Kilometer relativ zu seinem Ausgangsobjekt. Und wenn man sich überlegt, okay, was könnte das denn auch sein, wenn etwas mit 700 Kilometer die Stunde von einem anderen Objekt losfliegt? Ja, es könnte auch ein Projektil sein. Und sagt das US Space Command und die US Space Force sagen, hier hat Russland einen geheimen ASAT-Test durchgezogen, was sie natürlich verdammen, weil das darf nur die USA machen. Also das haben sie natürlich nicht so gesagt, aber es impliziert es so.
Ist so implizit, das genau. Ist implizit immer dabei irgendwie.
Genau. Einerseits ist das Problem natürlich neben, dass die USA nicht wollen, dass ihre Satelliten abgeschossen werden, von wem auch immer, ist es natürlich auch immer ein Problem, wenn man so Satelliten zerschießt. Der Müll geht ja bekanntlicherweise nicht weg, gerade wenn man in einem in einem geostationären Orbit oder noch weiter draußen ist, sondern bleibt dort und sorgt dann auch für sehr viel Unruhe. Der Film Gravity baut ja seine Prämisse darauf auf, dass durch einen chinesischen ASAT-Test sehr viel Debris die Raumstation zerstört. Ich glaube, die Gefahr besteht oder bestand bisher zu keiner Zeit. Den militärischen Implikationen ist das auch eine Implikation für Weltraumschrott.
Ja, der eine Satellit, den die Chinesen mal abgeschossen haben, war ja ein eigener chinesischer Satellit, ein alter Wettersatellit, aber der war weit oberhalb der Raumstation gewesen.
Mhm. Genau.
Und die Kollision mit dem Iridium-Satellit war, weil es halt Iridium-Satellit war, irgendwo bei 1000 Kilometer Höhe oder so, entsprechend auch deutlich weiter höher. Die ISS ist so bei 400 Kilometer.
Also die ISS ist wirklich sehr, sehr tief unten im Vergleich zu anderen Satelliten.
Ja, sie ist höher als zu Shuttle-Zeiten. Da waren es irgendwie so 300.
Ja, weil das Shuttle nicht so weit hochkam, oder?
Genau, weil das Shuttle nicht so weit hochkam und dann musste regelmäßig irgendwie ein Frachter kommen und Treibstoff mitbringen, damit das Ding nicht abschmiert.
Ja, das müssen sie jetzt immer noch machen, aber wahrscheinlich nicht so oft.
Genau.
Genau, also dieses Anheben der Laufbahn, weil es immer noch Restatome der Atmosphäre gibt, die ISS dann immer noch abbremsen. Genau, es gibt ja mittlerweile auch andere Ideen, wie man so ASAT-Waffen entwickeln kann. Niemand ist da so wirklich erpicht drauf, seine Ideen zu teilen. Aber wenn man sich das mal so vorstellen könnte, naja, was kann man denn machen, also außer abzuschießen? Es werden ja auch gerade sehr viele Satelliten entwickelt, die an andere Satelliten andocken können. Da geht es ja offiziell darum, dass man deren Lebenszeit nochmal verlängert. Das hat jetzt neulich, wer hat das getestet? Northrop Grumman?
Northrop Grumman, ja.
Genau. Und Northrop Grumman ist ja auch ein großer militärischer Produzent. Und man kann sich vorstellen, naja, ich kann ja andocken und muss ja dem Satelliten nicht helfen, sondern kann das Gegenteil machen, also mit Steuerdüsen den Orbit so runterziehen, dass es verbrennt und der Satellit unbenutzbar wird. Oder wenn man ganz ausgefeilt ist, dann kapert man den irgendwie und nutzt den für eigene Zwecke. Das ist dann so, geht dann fast schon Richtung Star Wars, also dem Reckon Star Wars, nicht dem George Lucas Star Wars. Oder man macht halt irgendwie größer die Oberfläche, bremst ihn so ab. Also diese ganzen, auch die Orbiting Devices, die gerade entwickelt werden, können natürlich auch alle dafür genutzt werden, um Satelliten zu deorbiten, die man aus anderen Gründen nicht da haben will, außer dass sie nicht funktionieren.
Ja, oder man nimmt halt einen großen Laser und macht sie damit kaputt oder sonst irgendwas.
Mhm. Also man muss nicht unbedingt alles in die Luft jagen, aber die Russen scheinen dann doch da eine kleine Weltraumkanone gebaut zu haben. Ist ja nicht die erste, die sie ins All geschickt haben. Ich glaube, Sajut 6, die hatte doch so eine Kleinkaliberwaffe, oder?
Almaz 3 war es,
glaube ich. Ah, Almaz 3.
Nein, das war keine Kleinkaliberwaffe, das war eine 20mm
Raketenkanone. Ja, genau, also sowas wirklich außen an der Station montiert, wo sie dann auch mit geschossen haben. Dann
irgendwie 60 Schuss.
Ja, und dann haben sie gemerkt,
festgestellt, sollte man nicht tun. Das ist eine dumme Idee.
Ja.
Aber das haben sie wirklich getestet auf den beim Deorbitieren. Mhm. Also das war dann nicht weiter tragisch, dass die Raumstation doch ernsthaft an Geschwindigkeit dabei verloren hat.
Mhm. Ja, ich glaube, wenn du wirklich schießen willst, brauchst du halt einfach was keinen Rückstoß erzeugt, also irgendwelche Railguns oder so.
Naja, es gibt ja Recoilless Rifles. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie die auf Deutsch heißen. Das ist halt, sieht aus wie eine Bazooka, funktioniert aber anders. Bazooka funktioniert so, du schießt ja bloß eine Rakete daraus, sondern die haben halt die haben vorne das Projektil und drinnen hast du halt so, ja, normales Schießpulver. Und ein Teil von dem Schießpulver treibt das Projektil an und der ganze Rest ist praktisch die Gegenmasse und die schießt hinten raus. Wie bei einer Rakete.
Genau, es gibt hier auch eine Rakete, nennt sich Carl Gustav. Vom schwedischen Militär. Gibt es auch noch in modern für alle möglichen Geschütze. Genau, auf Deutsch heißt das einfach rückstoßfreies Gewehr. Oder Geschütz. Okay.
Ja. Okay, ich gucke sowas, ich lese mir sowas immer auf Englisch durch.
Einer der ersten bekannten Entwürfe stammt von Leonardo da Vinci.
Ja, wie so vieles, aber der hat ja viel geschrieben und gemalt, wenn er Zeit hatte.
Es gibt hier auch zivile Verwendung. Das Prinzip des Davis-Geschützes würde für Forschungszwecke verwendet. Penetrationstest im Erdreich. Sehr spannend. Genau, also die Russen haben einen ISAT-Test durchgeführt. Die Amerikaner sind entrüstet. You can't fight in here, it's the war room. Und ich glaube, das war es jetzt auch. Die Russen haben sich wahrscheinlich bedeckt gehalten, was das Thema angeht. Und ja, mal schauen, wann wir den ersten interstellaren Krieg haben.
Ja, die Besatzung der ISS, die beiden, die auf dem Dragon-Raumschiff sind, werden ihn wahrscheinlich nicht mehr live erleben, weil die kommen zurück. Am 2. August ist angesetzt und 2. August sollen sie landen irgendwo ringsrum um Florida. Es gibt 7 ausgezeichnete Landezonen, die dann bei je nach Wettervorhersage angeflogen werden.
Ja, Also es wird gewassert wieder. Das erste Mal seit
Apollo.
Seit Apollo, ja. Krass. Ja.
Seit Zumindest Apollo. Freiwillig.
Freiwillig
gewassert. Es gab ja mindestens eine Sojus, die in einem See.
Ja, okay, gut. Ja, gut. Geplant gewassert und dann noch auch in einem Ozean und nicht nur in einem See. Also wie zu Apollo-Zeiten. Hieß nicht auch eine Apollo-Kapsel Endeavour?
Oh, das kann sogar sein. Ich weiß es nicht.
Ja, lass mich mal kurz nachschauen. Endeavour, Apollo.
Also Endeavour ist ja ein, wie ich festgestellt habe, ein beliebter Name. Weil Endeavour war auch das Schiff von James Cook, ja. als er in der Südsee unterwegs war. Und diese Geschichte von James Cook und seine Reisen mit der Endeavour waren wohl Inspiration für Raumschiff Enterprise. Womit sich mir dann natürlich auch erklärt hat, warum mich Raumschiff Enterprise die ganze Zeit an irgendwie so Fahrten auf Inseln erinnert hat, weil so man fliegt irgendwie zu einem Planeten und dann ist da ein Dorf, was dann irgendwie die gesamte Zivilisation repräsentiert und insgesamt das ganze Verhalten, das gesamte Verhalten von Raumschiff Enterprise ist halt wirklich so, 18. Jahrhundert, irgendwo Südsee. Das passt ganz genau.
Mhm.
So ein paar andere, es gibt noch ein paar andere, die technologisch mithalten können, ne, die halt auch Kanonen haben und die auch große Segelschiffe haben. Und ansonsten hat man halt so die primitiven Bewohner. Was ja meistens so ist, ne? Also fast alle Planeten, wo Raumschiff Enterprise hinfliegt, haben ja so irgendwie weitestgehend technologisch primitive Zivilisationen oder zumindest deutlich unterlegene.
Also Pre-Warp-Zivilisationen?
Genau. Also die Parallelen, also da hat sich mir doch sehr viel erklärt.
Also apropos bei Parallelen, Endeavour war das Callsign vom Command Space Module vom Apollo 15. Also der letzten Apollo-Mission. Also hier ist quasi die historische Parallele.
Moment, nein. Apollo 15 war die coolste, die tollste, die letzte war Apollo 17.
Ach scheiße, ja, es gab ja 17. Ah, dämlich. Genau, Apollo 15 war die mit dem Mondrover. Also die erste mit dem Mondrover.
Genau.
Ja.
Und halt die coolste, die mit der tollsten Landestelle.
Genau, hier in welchen Bergen sind sie?
Die in den Alpen, irgendwas, oder Apenninen oder irgend sowas.
Hadley Ryle, genau.
Genau, Hadley Ryle, und ich frage mich nicht, wie die Berge wieder hießen, ich vergesse es andauernd.
Auf jeden Fall, Hadley Apennine Landing Site. Auf jeden Fall, genau, es gab halt das Schiff Endeavour, also das Wasserschiff, dann gab es Apollo 15, dann gab es Space Shuttle Endeavour und jetzt gibt es die SpaceX Falcon Raumfähre Endeavour und damit werden sie hoffentlich unversehrt wieder landen können. Ist ja dann auch wieder ein First, jedenfalls nach vielen, vielen Jahren, dass überhaupt US-Astronauten auf US-Grund im weitesten Sinne landen. Und nicht irgendwie in einer Soyuz-Kapsel runterfliegen. Vermute ja, mal,
der ist innerhalb der Wirtschaftszone.
Glücksspiel ist noch verboten. Glücksspiel ist noch verboten. Oder wie ist das? Ja. Genau, früher dieses Konzept von Ausflugsdampfern und so, das war ja, dass sie dann irgendwie außerhalb dieser Zwei-Meilen-Zone fliegen konnten, verfahren konnten und dann irgendwie Alkohol trinken und Glücksspiel betreiben, illegal.
Irgendwie oder Fahrten war auch irgendwie sowas, so entlang der deutsch-polnischen Grenze, da gibt es auch irgend sowas.
Das war ja dann auch Kuba lange Zeit ein beliebter Anlegeort für diese Dampfer.
Jo. Nun gut.
Gut.
Genug dieses Updates.
Genug dieses Updates, kommen wir zu anderen Updates, kommen wir zu Applied Ion Systems, ein Hobbyprojekt, was uns ja seit mindestens 3 Folgen jetzt begleitet. Es geht um Modellbau-Ionentriebwerke. Das ist natürlich ein
sehr gar nicht mal Modell. Das ist kein Modellbau. Da geht es wirklich um Dinge, die ins Weltall fliegen sollen.
Aber macht er das kommerziell oder für welchen Anlass? Also ich habe das so verstanden, dass er das als Hobby oder als
Das ist ein Open-Source-Projekt. Das ist ein Open-Source-Projekt und es geht wirklich darum, für Raumfahrt echte, wirklich für Raumfahrt echte Antriebe zu entwickeln. Auch wenn er natürlich kleine Sets baut und auch verkauft, mit denen jeder Amateur das Ganze auch selbst ausprobieren kann. Alles, was man braucht, ist eine Vakuumkammer. Womit viele Leute schon mal ein ernsthaftes Problem haben, sich daran zu beteiligen zu können, aber immerhin, man kann das machen und mit relativ wenig Ressourcenaufwand, ich glaube, das erste Set kostet irgendwie so $200 oder so, ist nicht so furchtbar teuer. Jedenfalls hat er ja einen neuen Antrieb, der jetzt ein richtiger Ionen-Spray-Antrieb ist, mit einer ionischen Flüssigkeit, also einem Salz, das flüssig ist bei Zimmertemperatur und auch Vakuum geeignet ist, auch wenn das nicht ganz so leicht ist, er hat es getestet und hat erstmal festgestellt, verdammt, da hat sich ziemlich viel Gas drin gelöst und wenn ich das Ganze einfach so in die Vakuumkammer stelle, dann kocht das sozusagen über. Also es kocht gar nicht, aber alle gelösten Gase kommen raus und dann hat man trotzdem so Blasen, als würde es kochen und dann wird die Vakuumkammer vollgesaut, wie blöd. Ja, das war der erste Test. Der erste Test ist auch nicht allzu toll verlaufen. Man hat so ein kleines bisschen gesehen, dass man die Ionenemission gesehen hat, aber so richtig zufrieden konnte er nicht sein. Hinterher hat das ausgewertet und festgestellt, oha, die Teile waren nicht so groß gebaut, also nicht in den richtigen Dimensionen gebaut. Und die Abstände waren etwas zu groß und er hätte viel mehr Spannung gebraucht, als er da gehabt hätte. Aber er hat dann einfach neues System zusammengebaut, diesmal mit der richtigen Dimensionierung. Und schon ging das Ganze auch schon bei 2,5 Kilovolt, also 2500 Volt, los. Und er konnte erste Emissionen sehen. Das Ganze war noch nicht so symmetrisch, wie er sich das vorgestellt hat. Und er konnte den Test nicht komplett durchziehen mit der Stromstärke, die er gerne gehabt hätte. Und zwischendurch hat auch irgendein Teil vom Schaltkreis dann den Geist aufgegeben. Da muss man noch mal ein bisschen dran arbeiten. Aber man sieht schon, die Fortschritte sind deutlich und man konnte schon die Ionenemissionen sehen. Und er meinte, er hat noch kaum Stromfluss gehabt. Das heißt, wenn das Ding irgendwann mal richtig läuft, wird man da ein sehr schönes, helles, blaues Glühen sehen davon. Und wenn man das sieht, dann wird er auch in der Lage sein, zu messen, wie viel kommt da eigentlich an, was für eine Spannung hat man, was für Stromflüsse hat man, wie viel wurde verbraucht und er hat eine Messeinrichtung drin, mit der man dann auswerten kann, was für ein Schub da rausgekommen ist und was für ein spezifischer Impuls da rausgekommen ist. Also das wird alles ganz spannend und wir halten euch auf dem Laufenden.
Das wäre dann auch sowas, was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, wenn ich dann irgendwie oder wenn irgendwie in so eine CubeSat-Gruppe irgendwie ein Antriebsmodell sucht, dass sie da diesen Open-Source-Ionentriebwerk verbauen können und da selbst noch viel Entwicklungsarbeit oder Lizenzgebühren zahlen zu müssen.
Ja, weil es gibt schon Ionentriebwerke, die für CubeSats geeignet sind, aber die sind halt echt teuer.
Okay.
Also das sind halt so fünfstellige Beträge und er kommt so mit so dreistelligen, niedrigen, vierstelligen Beträgen aus.
Also ich kann mir durchaus vorstellen, so Studentenprojekt CubeSat, dass sie das mal dann direkt verbauen werden und vielleicht tatsächlich mal im All fliegen lassen.
Ja, es fliegt ja auch der CubeSat UV4.
UV4.
Der jetzt getestet wird und der hat, verdammt, wie hießen die gleich wieder? FEAP-Triebwerke, Feldemissionstriebwerke, verdammt.
Ist das der CubeSat vom Lehrstuhl für Informatik der Universität Würzburg?
Ich glaube, ja.
Mhm. Genau, der hat hier...
Und er funktioniert. Er funktioniert. Also die sind dabei, ihn zu deorbiten und er hat erfolgreich die Höhe verringert und tut das weiterhin, soweit ich weiß.
Mhm. Ja, sehr schön. Was noch nicht fliegt und jetzt erstmal auch eine Weile nicht fliegen wird und Jetzt ist wieder hier so ein interaktiver Teil. Jetzt können sich alle Leute mal zu Hause überlegen, welches Projekt um mehrere Monate verschoben wurde. Es ist nicht ein Mars Rover. Da wurde noch nichts verschoben, beziehungsweise alle Verschiebungen schon angekündigt. Nein, es geht um das James Webb Space Telescope, das, wenn man das so einfach nimmt, dass der Ersatz fürs Hubble Space Telescope, also das nächste Riesenteleskop. Und ja, da haben sie jetzt ja fleißig die Spiegel zusammengebaut, haben auch mal getestet, ob man sie einklappen kann zum Flug, also zum Start. Und das hat auch funktioniert. Und jetzt haben sie sich beschlossen, und ich vermute mal, eine Begründung war Corona, weil sich das gerade so hergibt, ohne irgendwie natürlich andere Sachen zugeben zu müssen, wurde jetzt um weitere 7 Monate verschoben. Weißt du jetzt, wann der nächste Starttermin ungefähr angesetzt ist, in welchem Monat, in welchem Jahr? Also 2021 wahrscheinlich. Aber wann?
Ich glaube 22.
Also es war schon 2022.
Ich glaube 22, bin mir nicht sicher.
Komm, jetzt muss ich nachschauen. Ja.
Verdammt, weil ich hatte es.
Genau.
Oh, tatsächlich, 30. März 2021. Das Problem ist halt.
War es previously scheduled?
Ah, nee, war es vorher und jetzt ist es, genau, jetzt ist es 31. Oktober 21. Mhm. Also eher so 22.
Ja, es gibt auch so eine Kurve, wo man quasi die Verschiebung und die Startdaten so in so einem Diagramm alignen kann und dann, wenn man da eine Linie durch alle Punkte zieht, kommt man auf so tatsächliches Startdatum und das lag tatsächlich, glaube ich, irgendwo in 22 oder noch später.
Ich glaube bei 26.
Ja, das erscheint mir auch gerade sehr realistisch. Also das ist schon ein sehr von Verschiebungen und auch Budgetüberschreitungen geplagtes Projekt. Hatten wir ja, glaube ich, auch schon ausführlich besprochen, was da alles schief läuft.
Ja. Deswegen wollen wir mal über ein paar billigere Teleskope reden, die erheblich erdgebundener sind.
Genau. Nämlich, du hast es hier aufgeschrieben mit dem Titel Superdurchschnittliches Superteleskop.
Oder so, ja.
Oder so.
Es nennt sich Veritas. Und Veritas ist kein eigenes Teleskop. Das ist ein bisschen falsch dargestellt sozusagen. Veritas ist ein Experiment, das man durchgeführt hat mit einem Gammastrahlenobservatorium. Und Gammastrahlenobservatorium auf der Erde funktioniert so, man will damit sehr energiereiche Gammastrahlung aus dem Weltall beobachten. Und wenn die auf die Atmosphäre knallen, dann gibt es so einen leichten Blitz, weil die erzeugen halt jede Menge hochenergetische Teilchen, hauen mit sehr hochenergetischen Elektronen um sich, sobald sie mit den Elektronen in der Atmosphäre interagieren. Und diese Elektronen und anderen geladenen Teilchen sind dann überlichtschnell, weil sie sind innerhalb der Atmosphäre und innerhalb der Atmosphäre ist die Lichtgeschwindigkeit etwas niedriger als im Vakuum. Und wenn dann Elektronen auf so knapp echte Lichtgeschwindigkeit im Vakuum beschleunigt werden, dann sind die Elektronen schneller als das Licht. Und wenn so ein Elektron schneller als das Licht fliegt,
reißen sie dann in der Zeit zurück.
Nicht ganz, nein.
Okay, schade.
Dann sorgt die Physik dafür, dass sie langsamer werden und das tut die Physik, indem einfach Licht abgegeben wird. Mhm. Und dieses Licht nennt sich Cherenkov-Strahlung und ja, diese Teleskope beobachten halt diese Cherenkov-Strahlung. Dafür müssen die nicht so furchtbar genau sein. So heißen das sind richtig große Teleskope eigentlich, so 12 Meter Durchmesser. Wenn man so will, die größten Teleskope der Welt. Es sind auch noch größere geplant. Ich weiß nicht, ob im Bau sogar. Ich glaube, sowas um die 28 Meter. Also so richtig große Dinge, aber das sind mehr so Lichteimer, wie der Amateurastronom so sagen würde. So heißt ein Teleskop, das richtig groß ist, einen richtig großen Spiegel hat, richtig viel Licht sammeln kann, aber nicht unbedingt eine scharfe Abbildung hat, weil es das auch einfach nicht braucht in dem Fall. Okay, und mit diesen Teleskopen, und die stehen immer so in Gruppen zusammen, damit man auch, damit man nicht nur nachweisen kann, okay, da war irgendwie so ein Blitz und wahrscheinlich war es auch Cherenkov-Strahlung, sondern auch nachvollziehen kann, was kam dann raus an anderen Teilchen, wie haben die sich verteilt in der Atmosphäre und so weiter. Und dafür braucht man mehrere Teleskope immer an einem Ort.
Stereo sozusagen.
Ja, genau. In dem Fall hatten sie 4 Teleskope, aber es gibt Pläne für Arrays mit so an die 100 Teleskopen, die man aufbaut. Und Ja, dann machen sie Statistik einfach bloß. Für diese Statistik braucht man allerdings richtig viel Licht. Weil, ja, wie gesagt, man hat halt 4 Nanosekunden und eigentlich ist das so mehr als 1 Million Mal so lang, wie es sein dürfte. Entsprechend braucht man für die Statistik richtig viele Photonen, die man dann, für die man richtig große Teleskope braucht, die dann auch die Photonen sammeln können. Aber wenn man die hat, kann man tatsächlich sowas Ähnliches betreiben wie Interferenz. Und die 4 Teleskope zusammen bilden dann halt ein Teleskop, das einem Durchmesser-Äquivalent von irgendwas um die 200 Meter entspricht. Und die größeren Arrays, die man aufbauen will, die sind dann in der Größenordnung von 1 Kilometer Durchmesser. Und das klappt. Zumindest für hellere Sterne. Und das stört noch nicht mal die Arbeit von diesen Teleskopen, also von der Gammastrahlenbeobachtung, weil die Gammastrahlenbeobachtung ist so empfindlich, dass du die überhaupt nicht durchführen kannst, sobald irgendwie Mondlicht scheint. Also sobald irgendwie der Mond ein bisschen größer ist, dann ist schon aus. Also haben die keine Chance mehr. Und das ist dann die perfekte Gelegenheit, um solche Sterne vermessen zu können. Und das haben sie jetzt zweimal demonstriert mit 2 verschiedenen Sternen und das Ganze auf so eine Millibogensekunde genau ausgemessen, den Durchmesser. Und ja, einfach die Messungen erstmal bestätigt, die man schon hatte, haben es sogar noch verbessert. Es gab schon mal 2 Teleskope, die so ähnlich eine so ähnliche Messung durchgeführt hatten in den 70er Jahren. Seitdem hat man das nicht wieder gemacht, weil man halt die direkte Interferenz erfolgreich durchgeführt hat und das geht an manchen Stellen etwas besser. Aber mit dieser Technik ist es halt so, man muss die Teleskope nicht optisch miteinander verbinden. No, man hat halt richtig viel Spielraum. Weil 4 Nanosekunden, das ist für Licht ist das sowas wie 1,20 Meter. Ne? 4 Nanosekunden mit Lichtgeschwindigkeit ist 1,20 Meter. Da hat man richtig viel Spielraum. Und vor allen Dingen kann man einfach die Messungen auswerten. Also man nimmt halt einen Messwert alle 4 Nanosekunden und dann speichert man das halt einfach zusammen mit einem Zeitcode und dann kommt das auf eine Festplatte. Und dann hat man eine unheilige Menge an Daten, irgendwie so 50 Terabyte. Und anstatt jetzt die Teleskope miteinander über Lichtleiterkabel zusammenzuschalten, sodass das Licht direkt ankommt, macht man das Ganze dann hinterher einfach im Computer. Und dann ist es relativ egal, wie weit die Teleskope auseinander sind und wie viele Teleskope man hat, das ist dann alles bloß noch eine Frage von Rechenpower, um halt die Interferenz dann sozusagen, um die statistische Auswertung hinterher durchzuführen. Ist ein ziemlich interessantes Verfahren und lohnt sich im Prinzip nur bei sehr heißen Objekten, bei sehr heißen Sternen, die auch besonders klein sind für ihre Helligkeit. Aber da geht's dann halt. Und man hofft, dass man damit nicht nur den Durchmesser vermessen kann, sondern auch Helligkeitsschwankungen. Also beispielsweise schauen kann, ist der Stern in der Mitte heller als am Rand? Das hat man zum Beispiel bei der Vega so, einer der hellsten Sterne am Himmel. Die Vega, Alpha Lyrae, ist halt ein sehr heller Stern und ein sehr schnell rotierender Stern. Und das bedeutet, dass der Stern abgeplattet ist und dort, wo er abgeplattet ist, also da, wo er besonders nah an den Polen ist, da ist er besonders hell und außen ist er relativ dunkel und das hat dann alle möglichen Auswirkungen auf das Spektrum und die Messungen, die man da machen kann, dass man sowas messen kann. Was man außerdem hofft zu machen, ist, dass man mit diesen Teleskopen dann sowas wie Sternenflecken beobachten kann, weil es einfach die Auflösung hergibt. Mhm. Wo die wieder nicht so gut sind irgendwelche großen roten Riesensterne. Die sind aber ohnehin ziemlich groß und die kann man auch mit anderen Teleskopen dann beobachten.
Also dieses Veritas-Teleskop-Setup hilft dabei, sehr kleine, sehr helle Sterne besser zu beobachten.
Ja, und das Ganze ist so von der Funktionsweise funktioniert das so ähnlich wie dieses Radioteleskop, das man dieses virtuelle Radioteleskop, das man gebaut hat, um das Schwarze Loch zu beobachten von M87.
Genau, das waren ja auch die Blitze, sehr
von
viele
M87 Daten. und das in der Milchstraße, genau. Darum ging es ja eigentlich.
Und das hatten die ja, da haben die auch mehrere Teleskope zusammengeschaltet und dann die Daten ausgewertet.
Genau. Der Unterschied ist hier nur, dass man diese Arrays, diese ganzen Teleskop-Arrays, dass die viel dichter gepackt sind. Man kriegt dann viel mehr Daten davon und man kriegt ein viel besseres Bild, dass man, man muss halt nicht raten. Ich hatte das ja damals in einem Artikel beschrieben, wie das da funktionierte, und das lief dann so ein bisschen darauf hin, naja, also es gibt sehr viele Möglichkeiten, aus diesen Daten ein Bild zu machen, und im Prinzip muss man dann irgendwann raten, welches Bild könnte denn jetzt das Richtige sein. Und so richtig ein Bild kriegt man da halt nicht. Hier ist es aber so, dass man das halt wirklich so dicht gebaut aneinander hat, dass die Möglichkeiten einfach sehr viel weniger sind und man einfach fast schon ein echtes Bild dann auch bekommt.
Okay, aber bei beiden ist es die Herausforderung nicht irgendwie, also das Setup zu bauen, wahrscheinlich auch sehr großer Aufwand, aber dann die Herausforderung ist dann die Daten, die man dann gesammelt hat, korrekt auszuwerten.
Ja, unter anderem. Aber da ist auch ganz wichtig, das Setup erstmal überhaupt zu haben. Mhm. Und das war halt der Vorschlag, hey, hier, wir haben hier Cherenkov-Teleskope, die im Prinzip sonst nichts machen können, weil es gerade wieder Mond, wie wäre es, wenn wir das mal machen?
Und warum können die nicht erforschen, wenn der Mond scheint, weil es dann zu hell ist oder was?
Das ist einfach für die Cherenkov-Strahlung, da ist einfach der Hintergrund zu hell. Weil diese Cherenkov-Strahlungen sind halt wirklich sehr dunkel. Also ist halt ein paar Photonen, die da rauskommen. Und das sind wirklich ganz schwache Lichtblitze. Ganz schwache, ganz kurze Lichtblitze. Und da willst du keine Störungen im Hintergrund haben. Das wird dann sehr schnell zu viel. Und hier ist es einfach so, ja, wenn im Hintergrund ein kleines bisschen Störung ist. Ich meine, die gucken sowieso bloß sehr helle Sterne an. Da stört das nicht so sehr. Und das ist auch vor allen Dingen Rauschen, also es ist kein korreliertes Licht, und das kann man dann hinterher rausrechnen, weil die suchen ja direkt nach korreliertem Licht.
Ja, Cherenkov-Strahlung, das ist doch auch die Strahlung, die den Atomkühlwasserspeicher leuchten lässt.
Ja, genau.
Von so einem Swimmingpool-Reaktor.
Ja, das ist, genau, das ist halt das gleiche Prinzip. Weil da kommen ja Elektronen raus, Gitterstrahlung, und oder Gammastrahlung erzeugt dann halt die eigenen Elektronen. Und weil die Lichtgeschwindigkeit im Wasser liegt bei, lass mich lügen, ich glaube 220.000 Kilometer pro Sekunde anstatt von 300.000. Sobald die mit einigen Pfeffer da durchfliegen, gibt es sofort Cherenkov-Strahlung, weil die Elektronen einfach die Lichtgeschwindigkeit, die lokale Lichtgeschwindigkeit überschritten haben. Und anders als auf der Autobahn kommt da kein, verdammt, da kommt doch ein Blitzer, verdammt. Da kommt kein Blitzer, aber sie werden zum Blitzer.
Aber ist das dann das Licht, also es wird ja dann Energie abgegeben, deutet das dann, dass, also die, okay, also die Geschwindigkeitsenergie wird in
Dann werden die Licht, langsamer, ja.
Genau, wird in Lichtenergie umgewandelt. Aber da wird die verlieren dadurch nicht an, na gut, Masse haben sie ja nicht so viel.
Sie verlieren schon an Masse, halt an ihre Bewegungsmasse sozusagen. Ne? Du hast ja die Ruhemasse und dann die Gesamtmasse. Und umso schneller du dich bewegst, umso mehr Masse bekommst du ja.
Und ist dann diese Umwandlung dann E gleich mc². Also
Genau, okay, gut.
Also so kann man halt berechnen, okay, so und so viel Masse hat dann ein Photon. Das mal der Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat ergibt dann die Leuchtenergie, die abgegeben wird.
Oder? So ungefähr, ja, also. Weil man hinterher sagen kann, ja, okay, 200.000 Kilometer pro Sekunde, das ist so langsam, das ist dann auch noch egal.
Ja, sehr schön. Lichtgeschwindigkeit, immer ein spannendes Thema. Aber ich finde das sehr spannend. Dieses Veritas-Institut, ich sehe hier, das DESI hat dort auch eine Forschungsgruppe, die sich mit Gammastrahlen beschäftigt, von astrophysikalischen Jets, also Sternenjets ausstößen. ja, finde ich sehr spannend. Und du berufst dich hier auf ein Paper, was jetzt erst neulich auf ArcSif hochgeladen wurde, oder?
Ja, ja.
So, wir wissen das.
Das ist wirklich jetzt erst von Juli, glaube ich, oder so.
Ja, genau, also so Mitte 20. Juli 2020.
Genau, und im Prinzip habe ich mich dafür nur deswegen interessiert, weil dieses Prinzip ist mir halt damals schon bei dieser schwarzen Loch-Geschichte irgendwann mal durch die Finger gekommen sozusagen und hat mich daran erinnert und habe mich gefreut. Funktioniert ja doch.
Steht in dem Paper drin, ob sie sich auf die Methoden berufen, die für das schwarze Loch-Foto genutzt wurden? Also haben sie da irgendwas mitgenommen?
Nein, machen die nicht.
Okay.
Nein, machen die nicht.
Okay.
Ich werde noch ein großes Paper verlinken, wie das alles genau funktioniert. Details sind echt schwer zu erklären.
Alles klar, dann begeben wir uns mal ein wenig in die Höhe. Wir bleiben bei den Weltraumteleskopen, aber gehen
jetzt. Wir bleiben auf der Erde sozusagen, aber etwas höher auf.
Genau, wir gehen in die Stratosphäre und es geht um Astros. Oder Astros, das sind Infrarot-Teleskope an Ballonen. Wenn ich mich nicht alles täuscht, hatten wir vor vielen, vielen Jahren mal ein, ich glaube, da ging es um ein Paper oder so ein Advanced Concept, wo es, glaube ich, genau darum geht, oder um einen Test, genau, es geht, glaube ich, um einen Test von, ja, jetzt erinnere ich mich wieder, da ging es darum, dass jemand ein Konzept für Satelliten in der Atmosphäre hatte, die das gleiche können sollen wie Wetterballone, nur gesteuert und wesentlich stabiler. Und ein Anwendungsbeispiel da war quasi Stratosphärenteleskope. Daher hatte ich das Konzept noch im Kopf. Erinnerst du dich?
Okay. Tatsächlich nicht, nein.
Okay, also, ich erinnere mich
an gesteuerte Ballone auf jeden Fall.
Ja, genau.
Einfach, dass man praktisch hoch und runter geht und guckt, wo gerade der Wind richtig dreht und richtig steht, um so halbwegs auf einer Stelle zu bleiben. Das gab es auf jeden Fall, ja. Das ist hier nicht der Plan. Die wollen das Ding in der Antarktis fliegen lassen, weil um die Antarktis ringsrum gibt es ja jede Menge Wind, immer im Kreis rum. Und ja, da hat man gute Bedingungen. Also der Wind, der geht immer in, lass mich lügen, in östliche Richtung. Ja, immer in östliche Richtung, weil es gab mal irgendwie einen Fall von einem Segelschiff, das eigentlich nur von Sydney nach Perth wollte.
Okay.
Also von der Ostküste Australien an die Westküste. Und irgendwann hatte der Kapitän die Schnauze so voll, weil der Wind ihm immer bloß entgegen blies und er mit Kreuzen und so weiter keine Chance hatte, da irgendwie dagegen anzukommen, dass er irgendwann kehrt gemacht hat und einmal um die Welt ringsrum gefahren ist, um nach Perth zu kommen. Das hat auch funktioniert.
Also auf den Breitengraden von Australien, also nicht am Äquator einmal um die Welt, sondern einmal um die Welt.
Nee, das war südlich von Australien. Also der ist dann halt ja, um Südamerika rum, Kap Horn, ne, und dann Kap der Guten Hoffnung und dann bis rüber nach Australien.
Wann war das?
Ende 19. Jahrhundert wahrscheinlich.
Sydney, Perth, Sail.
Shit. Ich muss gucken. Also es gab da irgendwie einmal diese Story. Wie auch immer, jedenfalls Teleskop, also Höhenballons können sowas auch machen.
Mhm.
Das sind jetzt auch Ballons, die wirklich Druck aushalten können. Also da ist eine fixe Menge an Wasserstoff drin und die können bis zum gewissen Volumen aufgeblasen werden. Und wenn sie dann höher kommen und der Außendruck weiter sinkt, dann hält die Hülle das einfach aus. Weil es gibt ja eine ganze Menge, so ein normaler Wetterballon, der dehnt sich ja einfach immer weiter aus, bis er so weit oben ist, dass er entweder von der Masse zurückgehalten wird oder halt der Außendruck so niedrig ist, dass sich der Ballon so weit aufbläst, dass er reißt. No?
Mhm.
Aber das hier sind halt Ballons, die ein bisschen mehr aushalten können. Und die können halt auf, verdammt, 120.000 Fuß, glaube ich. 40 Kilometer, glaube ich, sind das. 2,7 Tonnen bringen. Und eine Nutzlast, die man da jetzt vorgeschlagen hat und die jetzt auch bebilligt wurde, ist ein Infrarotteleskop. Beziehungsweise nicht nur eins. Ich glaube, das sind 4 Stück, die sie bauen wollen. So im Abstand von 3 Jahren oder 2, 3 Jahren. Ja, die halt Infrarotteleskope sind, werden richtig tief abgekühlt auf 4 Kelvin. Sowohl der Spiegel als auch der Sensor, also richtig schön kalt gemacht, damit man Infrarot gut beobachten kann. Das geht bis runter, also nicht nur, also das ist so fernes Infrarot und geht dann bis runter in den Millimeterbereich, also fast schon Mikrowellen, aber dafür braucht man auch möglichst kalte Sensoren, um die nachzuweisen. Und ja, fand ich einfach sehr interessant. Vor allen Dingen fand ich die Preise ziemlich interessant, weil sobald so ein Ding an einem Ballon hängt, dann sind die Kryostaten plötzlich ziemlich billig. Also vergleichsweise billig, so 4 Millionen kosten die. Oder 5 Millionen US-Dollar kostet dann halt der Kryostat, um das alles so auf unglaublich niedrige Temperaturen runterzubringen, während das bei einem Weltraumteleskop dann gerne mal die Rechtfertigung dafür ist, dass das Ganze ein paar 100 Millionen mehr kostet oder auch mal 1-2 Milliarden mehr kostet. Und ich finde das immer wieder doch sehr faszinierend, dass die Preise, sobald etwas im Weltraum ist, obwohl es hier ja auch schon fast im Weltraum ist, wirklich um Größenordnungen höher werden, was nicht wirklich nachvollziehbar ist. Also mir ist schon klar, ganz so leicht ist es nicht, in absolutem Vakuum so einen Kryostaten aufzubauen, weil der Kryostat funktioniert ja so, dass er Wärme nach außen pumpt und die Wärme muss dann irgendwann, muss man irgendwie loswerden, und auch wenn die oben in der Stratosphäre sind, ist dann natürlich immer noch Luft. Ist immerhin genug Luft, um 2,7 Tonnen Gewicht irgendwie an einem Ballon dran zu hängen. Also irgendwie muss da schon noch Luft sein. Aber es ist halt keine Magie. Also man kann halt mit Radiatoren dann schon die Wärme irgendwie loswerden, und es ist auch keine furchtbar teure Technik, die dafür nötig ist. Das kennt man nun langsam. Ich finde es halt total spannend, dass man sowas bauen kann für im Schnitt 20 Millionen im Jahr. Mit Bau von mehreren Infrarotteleskopen, aber halt nicht im Weltall. Das ist, das will mir nicht so ganz in den Kopf. Und das Ding ist so groß wie Hubble, also 2,5 Meter Spiegel. Also das ist, ja.
Naja, das ist ja, ich kann mir da vorstellen, halt, du musst halt keine Rakete dafür bauen, sondern halt wahrscheinlich, was technisch weniger komplex ist, ein Stratosphärenballon. Du brauchst wahrscheinlich ja, wohl Mission Control und solche Sachen brauchst du ja dafür dann auch. Aber du wirst wahrscheinlich noch durch die Atmosphäre so Lagekontrolle und so ein bisschen,
du hast halt, so richtig leicht ist das nicht.
Ja, es ist auch schon kompliziert. Also es, gut, es kostet jetzt auch schon, wie viel kostet das jetzt? 20 Millionen im
Jahr. Die sagen 20 Millionen, inklusive Betrieb und inklusive Hardware auch.
Mhm. Also dafür bekommst du noch nicht mal eine Falcon 9-Rakete.
Ja, aber es ist halt jetzt auch nicht so, dass man da hunderte Millionen alleine darin investieren würde, das Teleskop zu bauen. Weil bei den Weltraumteleskopen ist ja immer das Problem, dass also die Rakete praktisch egal ist von den Startkosten her. Und ich meine jetzt nicht nur James-Webb-Teleskop. Das ist bei den allermeisten Teleskopen so, dass ja, das Teleskop kostet sehr viel, also so 800 Millionen oder so. Und dann wird das Ganze mit einer Rakete gestartet. Und ja, okay, da kommen dann nochmal 10% oder so am Preis drauf. Aber es spielt ja im Prinzip keine große Rolle. Dann mehr. Und mich faszinieren einfach diese Preisunterschiede dann immer.
ja, ist doch sehr neutral formuliert.
Ja. Auf jeden Fall ist das eine tolle Entwicklung, an dem Ballon das zu machen, weil es ersetzt mehr oder weniger dann SOFIA. SOFIA ist ja das Teleskop, das in der Boeing 747 verbaut ist, und eines der teuersten Teleskope, die am wenigsten hinkriegen.
Ist jetzt auch für dieses Jahr gegroundet worden.
Ja.
Wegen Corona.
Ja, kann gut sein. Die haben, ich meine, es ist ein Flugzeug. Du musst dieses Flugzeug dann wirklich betreiben und die ganze Zeit da oben rumfliegen lassen. Das ist schon, dadurch ist es halt extrem teuer geworden. Und dann hast du halt ein relativ überschaubares Teleskop, auch so 2,5 Meter groß, glaube ich. 2,5, 3 Meter. Was in der Größenordnung jedenfalls. Das halt nur funktionieren kann, solange wie das Flugzeug fliegt, und es kostet über 1 Milliarde. Also das hätte man als Weltraumteleskop starten können und man hätte viel, viel mehr rauskriegen können.
Für den Preis, meinst du?
Ja, genau. Ist halt genauso teuer wie Herschel, was das größte Infra, wenn ich mich jetzt nicht irre, ja, Herschel, das ungefähr 1 Milliarde gekostet hat. Aber das Problem dort war, dass man einfach einen Tank mit flüssigem Helium mitgebracht hat und kein Kryostaten. So heißen, man hatte da keine eigene Kühlung mit eingebaut in dem Teleskop, und dann ging halt nach 3 Jahren oder so das Kühlmittel aus und dann war es das.
Na, ich kann mir vorstellen, dass Sophia wahrscheinlich eine wesentlich längere Lebensdauer hat, dadurch, dass es halt repariert werden kann.
Ja, das stimmt auch, aber die tatsächliche Zeit, die es dann oben ist, ist halt viel zu wenig, und die Betriebskosten sind halt extrem hoch.
Mhm.
Weil anders als ein Teleskop, anders als ein Weltraumteleskop, das einfach bloß im Orbit ist und dann halt, ja, da ist es halt, muss das Ding halt die ganze Zeit gewartet werden, es verbrennt die ganze Zeit Sprit und so weiter und so weiter.
Und du meinst jetzt, dass diese Ballonteleskope das im Grunde die gleiche Funktion erfüllen können?
Genau. Und hängen halt an einem Ballon. Die Missionsdauern sind so 2 bis 3 Monate am Stück. Und das kannst du halt in der Antarktis, deswegen machen die das in der Antarktis, weil du bist im polaren, wer ist das Ding?
Polarkreis.
Polarkreis, genau, südlich vom Polarkreis. Und dann hast du halt dunkel.
Ja, das ist ja auch von Vorteil. Okay, also spannendes Projekt. Steht da, hast du schon irgendwie einen Zeitplan, wann das gestartet werden soll? Oder ist das schon gestartet?
Die sagen 2023 sind sie fertig. Ich hatte einen älteren Vorschlag gelesen, ich glaube, Anfang dieses Jahres, glaube ich sogar. Da stand was von 2026, aber die haben sich da ein wenig unglücklich ausgedrückt, etwas unklar ausgedrückt. Ich bin mir nicht sicher, ob die gesagt haben, ja, wir fangen 2023 überhaupt erst an, da irgendwas zu entwickeln und zu bauen. Oder dauert bis 2023, bis sie anfangen können, etwas zu entwickeln und zu bauen und dann 2026 zum ersten Mal fliegen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie realistisch der Zeitplan gerade ist, weil die haben sich nicht klar genug ausgedrückt, ob sie jetzt sagen, ja, okay, wir brauchen jetzt 3 Jahre, um so ein Ding zum ersten Mal zu bauen. Oder wir brauchen 3 Jahre, um einfach einen Prototypen zu bauen und das zu demonstrieren. Und 2026 geht das dann in Serie sozusagen. Das war mir nicht völlig klar. Was auf jeden Fall auch möglich ist, ist, dass man das System, wenn das einmal läuft, dann auch ausbaut und andere Teleskope da dranhängt. In dem Fall hat man ein Teleskop, das man auf, ich glaube, 3 oder 5 Bogensekunden genau ausrichten muss. Weil es ist ein Infrarotteleskop, das heißt, man hat sehr lange Wellenlängen, und mit sehr langen Wellenlängen hat man keine große Auflösung. Und du musst, du hast halt einen ziemlichen Flatsch als Stern wieder. Nicht ganz so schlimm wie bei Veritas, aber das ist halt trotzdem ein ziemlicher Fleck. Und entsprechend musst du nicht ganz so genau darauf achten, dass du das Teleskop immer auf die Mitte von dem Stern ausrichtest. Während das bei einem optischen Teleskop natürlich völlig anders ist. Aber ich habe mal geguckt, und es gibt durchaus sowas Ähnliches, was du auch mit einer normalen Kamera hast, mit einer Consumer-Kamera. Da hast du ja auch so diese Entwacklungsmechanismen drin. Und das kannst du auch mit einem Teleskop machen. Und da kommst du dann auf fantastische Genauigkeiten, die wirklich so an das ranreichen, was auch Hubble macht. Und es ist, so wie es jetzt aussieht oder für mich wirkt, ist es durchaus möglich, so eine Art Hubble-Teleskop an einem Ballon da hochzubringen. Was ich faszinierend finde als Idee.
Sehr schön. Dann hoffentlich werden wir dann auch, wenn das dann soweit ist, drüber reden können. Worüber wir reden können, weil es schon soweit ist, ist einerseits Al-Amal und Tianwen, die saudi-arabische und chinesische Mars-Mission, die beide mittlerweile erfolgreich gestartet sind und unterwegs zum Mars sind. Und Frank, du hast jeweils für beide Missionen einen Golem-Artikel geschrieben.
Ja, zu Perseverance muss dann noch einer kommen. Das ist dann nächste Woche.
Ja, ich glaube, 30. ist
angekündigt, soweit. Also, ja, angekündigt ist er für 30. Juli, wenn nicht noch mehr dazwischen kommt. Aber muss man abwarten. Ja, also Al-Amal kommt aus Dubai sozusagen. Stimmt aber nicht. Gebaut wurde sie in Houston, die Raumsonde. Ich weiß nicht, woher die einzelnen Instrumente kamen. Da musste ich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall ist es gesponsert von den Vereinigten Arabischen Emiraten und sicherlich auch eine ganze Teil von dort entwickelt, sind auch Wissenschaftler von dort beteiligt, sehr stark beteiligt, da ist auch die Missionskontrolle und die führen das dort auch alles durch und gestartet ist mit einer japanischen Rakete. Es ist also eine sehr internationale Mission und nennt sich auch Hope, also oder Hoffnung, Al-Amal. Das ist wohl das arabische Wort dafür und soll halt den Menschen Hoffnung verleihen und sie inspirieren im Wesentlichen. Womit wollen sie inspirieren? Naja, sie fliegen zum Mars. Die Mission kostet, glaube ich, 200 Millionen US-Dollar umgerechnet, was gar nicht mal so teuer ist für Missionen dieser Art. Und es wird die erste Mission sein, die in einen hohen Mars-Orbit einschwenkt und da bleibt und den Mars praktisch global beobachten wird. Im Prinzip ist es ein Wettersatellit. Und es geht darum, Staub zu beobachten, Eis zu beobachten, also Wassereis, den Wasserkreislauf zu beobachten und Ozon in der Atmosphäre. Außerdem soll die Sonde Daten liefern, um zu schauen, wie der Mars seine Atmosphäre verliert. Weil das ist ja mehr oder weniger bekannt. Der Mars verliert die ganze Zeit ein bisschen Atmosphäre, deshalb ist so wenig übrig, weil der muss ja irgendwann mal mehr gehabt haben, denn die Zeichen von Wasser auf dem Mars sind ja doch sehr, sehr deutlich, auch von sehr großen Mengen Wasser auf dem Mars.
Außer man geht von Schlammvulkanen aus.
Ja, außer das, ja. Aber ich meine, auf den Polarkappen ist ja doch eine ganze Menge echtes Wassereis und man hat ja auch viel davon gefunden. Also ist die Hypothese ist schon sehr berechtigt. Und man will das halt wissenschaftlich untersuchen. Verdammt nochmal, wie geht diese Atmosphäre verloren? Und das ist der Rest, was Al-Amal macht. Die haben also nicht nur Infrarotspektrometer, die dann halt auch das was, also auch so Temperaturen messen können und was konnten die noch machen? Verdammt, so Kohlenmonoxid nachweisen, Ozon nachweisen und sowas, sondern auch noch UV-Spektrometer. Und die UV-Spektrometer sind dafür da, geladene Teilchen in der Atmosphäre, außerhalb der Atmosphäre nachzuweisen. Also so in dieser Zwischenschicht, oberhalb in der Thermosphäre, paar hundert Kilometer über der Marsoberfläche. Also da, wo man eigentlich schon von Weltraum sprechen würde, aber halt noch ein kleines bisschen Rest ist. Und dieser Rest wird dort halt gemessen. Und die werden auch weit außerhalb vom Mars beobachten und schauen, ob sie da noch irgendwo Wasserstoff finden oder Sauerstoff oder Kohlenmonoxid oder was in der Richtung, was halt vom Mars dann entkommen kann. Und ja, das ist so, das ist das, was die Sonde machen wird. Und ja, schöne Mission. Hoffen wir, dass alles gut geht. Bis jetzt ist alles gut gegangen. Es gab zwischendurch mal einen kleinen Moment, wo einem schon ein bisschen der Schweiß auf der Stirn stand, weil es gab irgendwie kein ordentliches Signal, ob das zweite Solarpanel ausgefahren ist. Also eins davon hatte man sofort gekriegt und bei dem anderen wusste man nicht. Und dann hat es noch ein paar Minuten gebraucht, bis dann bestätigt wurde, ja doch, beides sind ausgefahren, alles gut.
Ja, sehr schön. Wie lange wird ihr jetzt unterwegs sein?
bis Februar.
Oh, okay.
Soweit ich weiß, wenn jetzt alles so läuft, wird das die letzte Sonde sein, die ankommt.
Weil sie am langsamsten fliegt.
Ja, kann auch sein, dass da das am Ende die Manöver etwas länger dauern als bei den anderen. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher.
Genau, gestartet vom Tanegashima Space Center in Japan.
Ja.
Auf einer H2B. Nee.
Genau.
Doch, H2B.
H2A. Habe ich H2B geschrieben?
Nee, das habe ich nur geraten.
Nee. Gut. Ja, die H2B, da ist sogar die Startrampe von der H2B wird schon abgebaut.
Ah ja, genau, weil die ja ausgefaced wurde. Deswegen hat das sie wahrscheinlich im Kopf.
Genau. Die letzte ist geflogen und ja, so, erstmal abreißen hier. Ja, wird nicht mehr gebraucht. Die H3 soll ja jetzt kommen.
Mhm.
So.
Bewegen wir uns ein bisschen nach Westen, kommen zu den Chinesen. Die haben natürlich wie immer erst darüber gesprochen, wenn es erfolgreich war. Startvideo, kein Live.
Es gab ein Startvideo, aber das war alles, ich habe den Start dann in der Waagerechten gesehen. Weil das war halt einer, der auf YouTube diverse chinesische Streams beobachtet hat und die halt in Livestream irgendwie reingekippt hat. Und die ganze Zeit ging irgendwie mal der eine und mal der andere Stream verloren und musste hin und her schalten. Und gerade als das Ding gestartet ist, ging halt einer verloren, weil wurde wieder blockiert. Und
in China.
Genau. Und da hat er halt umgeschalten zu einem Handyvideo und das war halt so das übliche Problem, wie das mit den Handyvideos ist, ne? Senkrecht gehalten und nicht rotiert und entsprechend war es dann waagerecht. Flog die Rakete eine Weile lang waagerecht. Naja, gut. Man hat gesehen, okay, sie ist abgehoben, sie hat auch soweit funktioniert und es gibt auch keine Frage, dass das Ding erfolgreich gestartet ist. Nach einer halben Stunde oder so hat man dann auch offiziell im chinesischen Fernsehen den Start gezeigt, die Wiederholung davon, konnte man dann sich anschauen. Und das ist die größte Mars-Mission aller Zeiten.
Aha.
Größte und schwerste. Ja.
Das ist, Fünf Tonnen. Wie viel wog die davor? Es war wahrscheinlich Curiosity.
Die chinesische, also die chinesische davor waren 100 Kilogramm. Nicht allzu groß. Das war ja eine Raumsonde Huiqing 1, die mit Phobos Grund zusammengeflogen ist. Und Phobos Grund hat die Erde nie verlassen. Also die Erde schon, aber nicht den niedrigen Erdorbit. Weil die Oberstufe versagt hatte.
Ja, aber du meinst, war es jetzt die größte Mars-Mission der Chinesen aller Zeiten von China oder von allen Mars-Missionen bisher?
Nein, von allen Mars-Missionen bisher.
Okay, weil meine Frage war, was die davor war, die größte Mars-Mission.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Okay.
Das waren eigentlich, ich weiß gar nicht, wie schwer die Vikings waren. Ich glaube, Viking war auch so 3,8 Tonnen, aber definitiv Curiosity auch so 3,8 und jetzt Mars 2020 Perseverance wird auch so 3,8 Tonnen sein. Und die sind halt mit 5 Tonnen nochmal ein Stück drüber.
Und
ist dafür eine zweiteilige Mission.
Okay, ja, das wollte ich gerade fragen, ob der Rover einfach so viel größer ist oder ob die da noch mehr Quatsch draufgepackt haben. Also nicht Quatsch, aber mehr Instrumente.
Nee, es ist eine zweiteilige Mission, so ähnlich wie damals die Viking-Mission von den Amerikanern. Viking bestand ja aus einem Orbiter und aus dem Lander und der Orbiter hat halt aus dem Orbit Bilder aufgenommen, sich den Mars angeschaut und dann gesagt, ja, das ist eine gute Landestelle, dahin geht's. Und genau so wollen das die Chinesen auch machen. Also die bauen dort halt haben halt praktisch gesagt, okay, wir machen nach dem Muster von Viking mehr oder weniger unsere eigene Mission mit einem Orbiter und einem Lander. Der Lander ist allerdings ein Rover, der 240 Kilo wiegt. So größenordnungsmäßig ist das ein Stück größer als Spirit und Opportunity. Die kleinen beiden Rover, an die man sich sicherlich noch erinnert. Mhm. Ich meine, der Opportunity ist erst vor 2 Jahren. War das vor 2 Jahren
jetzt in dem Schlaufsturm? Viel kürzer. Verendet? Opportunities.
Oder war das letztes Jahr?
Ich glaube, das war letztes Jahr.
Das war letztes Jahr, na gut. ich weiß es schon nicht mehr. Es sind seit Januar
2018 war End of Life.
Ah, okay, gut. Ja, wie gesagt, irgendwie seit Januar sind mehrere Jahrzehnte vergangen. Da ist das Gedächtnis nicht mehr so, so aktuell. ungefähr auch so groß wie Rosalind Franklin. Ich glaube, Rosalind Franklin ist, glaube ich, noch ein kleines Stück schwerer. Mit an Bord, also inspiriert ist die Technik von den Mondrovern, die ja, also den U2-Rovern, und die waren allerdings nur halb so schwer, es waren so 120 Kilogramm. Was ist an Bord? Es ist ein Laser an Bord, wie sich das so gehört. Also Laserkanone ist ja jetzt modern. Sogar der indische Mondrover hatte ja auch so eine Laserkanone an Bord, zusammen mit Spektrometer, um halt auszuwerten, was passiert, wenn man halt mit dem Laser ein bisschen Gestein oder was auch immer verdampft und sich dann anschaut, es entsteht dann ja so eine Plasmawolke und man schaut sich das Spektrum von dieser Plasmawolke an, weil Plasma ist halt nichts weiter als richtig heiße Luft sozusagen, die hell glüht und entsprechend kann man dann Spektrum aufnehmen und gucken, was ist da drin. Ja, das ist halt das eine. Dann hat man eine Multispektralkamera dran, um ja einfach zu gucken, in welchem Spektrum sieht das wie aus. Man hat ein Tiefenradar da drin, eins mit 55 MHz und eins mit 1300 MHz. Die niedrige Frequenz kann tiefer ins Erdreich hineingehen und okay, wenn durch Zufall dieser Rover auf einem Gletscher oder sowas landen würde, dann käme man damit 100 Meter tief, bei einem normalen Untergrund eher so 10 Meter tief und es hat halt so eine Auflösung von einem Meter oder so, also es ist keine riesig tolle Auflösung, die man mit dem Radar bekommt, aber man kommt halt ein Stück tiefer. Mit dem zweiten kommt man ungefähr 3 Meter tief mit dem Radar. Im normalen Untergrund, bei Eis ist dann noch ein bisschen mehr. Aber das hat schon auf dem Mond ganz gut funktioniert und will man jetzt auch auf dem Mars machen und weiß dann ungefähr, wie der Untergrund aussieht, ohne dass man da reinbohren müsste.
Was ja, wie wir jetzt letzte Folge besprochen haben, nicht so gut funktioniert.
Ja, zumindest nicht mit irgendwelchen Maulwürfen. Vielleicht sollte man sich da an anderen Tieren irgendwie orientieren.
Keine Ahnung, mir fällt kein Tier ein.
Regenwurm wird schwierig, weil es fehlt ja der Regen.
Ein Wattwurm.
Ja, der Orbiter hat eine ganz ähnliche Ausstattung, also hat auch ein Radar. Und mit dem Radar kann man auch ein bisschen unter die Oberfläche schauen. Magnetometer ist noch dabei, um das lokale Magnetfeld anzuschauen. Außerdem hat der Orbiter noch ein paar Teilchensensoren, um sowohl den Sonnenwind anzuschauen, als auch wieder von der Marsatmosphäre, was von dort kommt, auch wieder um die Verlustprozesse anzuschauen. Weil man kann dann halt wunderbar sich anschauen, okay, was kommt von der Marsatmosphäre und was kommt von Sonnenwind? Und da halt Korrelationen zu schauen, okay, wie weit trägt der Sonnenwind dazu bei, dass der Mars Atmosphäre verliert. Und bei allemal ist es so, dass die halt das Wetter beobachten können und Rückschlüsse ziehen können, je nachdem, was für Wetter es auf dem Mars gibt, wie viel das Einfluss hat auf die Verluste in der Atmosphäre. Also das sind zwei Missionen, die sich wirklich sehr gut ergänzen. Und es ist wirklich toll, dass die jetzt auch gleichzeitig unterwegs sind.
Ja. Jo. Gut, genau.
Ich glaube, das war's dann sogar.
Ja, mehr wird man wahrscheinlich
dann. Ist da nicht drauf.
Mehr sagen können, wenn es dann die ersten Ergebnisse gibt, wenn die beiden dann gelandet sind.
Ja. Moment. Ein Mikrofon ist dabei. Und eine Wetterstation.
Ein Mikrofon? Also, Wetterstation verstehe ich, aber ein Mikrofon, um den Marswind aufzunehmen oder was?
Ja, einfach mal reinzuhören, was ist denn hier los? Also, wirklich in definitiv so ein Mikrofon, das halt so hörbare Schallwellen übertragen kann. Es hilft halt auch einfach, wenn man irgendwas sieht, um zu korrelieren, okay, wie hört sich das gerade an? Es hilft halt den Menschen, die das Ganze beurteilen sollen, wenn gerade Wind kommt oder so. Man kann es sich ja mal anhören. Und manchmal gibt es dann halt so, wenn es bloß darum geht, dass irgendwas knirscht am Rover oder so.
Ah, okay.
Es hilft ja. Alleine das schon.
Wie in der Autowerkstatt. Es knackt immer so, wenn ich in den dritten Gang schalte.
Ja, genau. Irgend sowas. Landeort ist übrigens Utopia Planitia.
Die und, zukünftige Baustelle von Enterprise.
Genau. Und auch die Landestelle von Viking 2, von dem Lander. Also,
kommen die in Sichtweite oder fahren die sich großäumig?
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Cool wäre es. Also das wäre, muss man schon sagen, es wäre richtig geil, wenn das Ding irgendwie in die Nähe von Viking 2 käme.
Ich weiß nicht, wie geil die Amerikaner das finden würden. Das sind ja für sie alle irgendwie heilige Stätten, die nicht betreten werden dürfen.
Ich glaube, die würden sich schon freuen.
Ja, das finde ich mal einen richtig coolen Publicity-Stunt. Vielleicht machen die Chinesen da mal irgendwas, oder nicht mal, aber vielleicht machen sie da was sehr Spannendes draus.
Ja, aber furchtbar genau landen die eh nicht. Also von daher ist das sehr unwahrscheinlich.
Gut,
man weiß auch nicht, wie weit die überhaupt fahren können. Also,
Ja, aber manchmal doch weiter als gedacht, wie wir bei Opportunity gesehen haben.
Ja, haben wir gesehen.
Weiter geht es mit unserem letzten Thema und das ist ein wieder aufgenommenes Thema. Wir hatten vor, glaube ich, ein paar Folgen drüber geredet. Die Bundesregierung hat einen Raketenwettbewerb sozusagen ausgeschrieben und wir hatten da auch schon drüber berichtet, aber vielleicht, Frank, kannst du uns noch mal kurz abholen, was denn die Parameter des Wettbewerbs genau waren und auch was du daran nicht so optimal fandest.
Ja, also der Raketenwettbewerb der Bundesregierung sollte letztendlich eine fertige kleine Rakete produzieren, die Nutzlasten von wenigstens 150 Kilogramm in einen Erdorbit bringen sollte oder bringen soll und das Ganze zweimal kostenlos und zu gewinnen gibt es 11 Millionen Euro Fördergelder vom Staat. Das sind so ungefähr die Parameter gewesen. Das Problem ist, der wurde im Mai ausgeschrieben und die Teams sollten bis 20. Juni ihre Bewerbung einreichen. Und diese Bewerbungen sollten dann schon fertig sein. Also sollten halt sagen, okay, bis 2023 können wir fliegen. Jetzt kann man sich vorstellen, wie viele Leute sich daraufhin bewerben konnten. Eigentlich nur Leute, die schon längst dabei sind, eine Rakete zu bauen und zu entwickeln. Und genauso ist dann auch gekommen. Also so heißen, so richtig ein Wettbewerb war das nicht. Weil ein Wettbewerb, es war jedenfalls von Anfang an klar, okay, es gibt drei Firmen. Das ist einmal die Rocket Factory Augsburg, ESA Aerospace und High Impulse, die in Deutschland Raketen gerade bauen und entwickeln. Und die drei sind so die einzigen Leute, die überhaupt irgendeine Chance gehabt hätten, sich darauf hin glaubhaft zu bewerben. Und entsprechend hat das auch kein anderer gemacht.
Und war nicht unsere Vermutung damals, dass das genau daraufhin ausgelegt wurde? Also, dass man schon genau wusste, dass es die drei sein werden?
Ich hatte damals gesagt, Rocket Factory und ESA Aerospace, High Impulse war mir tatsächlich neu, aber das war halt, andere Leute waren da etwas besser informiert, die wussten das auch schon und ich hab dann retrospektiv nochmal nachgeguckt. Tatsächlich war im November, gab es irgendwie eine Ausgabe von einem DLR-Magazin, wo auch von High Impulse die Rede war und das waren halt wirklich so die drei. Als vierte Firma war dann nur noch davon die Rede des Orbex. Wir erinnern uns, das furchtbare Wortspiel Orbex ohne Zucker und so.
Ja, ich erinnere mich. Ich glaube, war damals sogar Sendungstitel.
Genau. Was eine britisch-dänische Kooperation ist, die wohl irgendwie eine Zweigstelle in München haben, dass die eventuell vielleicht irgendwie ins Gespräch da kommen, aber war nicht. Ja, aber das war's halt. Also von den dreien war die Rede und das sind die drei, die gewonnen haben. Haha, ein bisschen Sinn und witzlos war es dann schon.
Ja, vielleicht können wir dann trotzdem noch mal über die einzelnen Projekte reden. Also Rocket Factory Augsburg, da meintest du, ist so eine Art Falcon 9-Verschnitt, was sie da vorhaben?
Genau. Das ist so ähnlich wie, wie bei ESA Aerospace auch. So heißen, oder ja, bei Rocket Lab ja auch mit der Electron. Man hat unten 9 Triebwerke in der ersten Stufe, man hat noch ein 10. Triebwerk in der zweiten Stufe und damit fliegt man dann in den Orbit. Bei der Rocket Factory lehnt man sich sogar noch ein bisschen mehr an Rocket Lab und hat oben eine Satellitenstufe oben drauf, also eine Kickstage, die betrieben wird mit einem Satellitentriebwerk letzten Endes. Das ist relativ naheliegend, wenn man weiß, dass die Rocket Factory eine Ausgründung von OHB ist. Und OHB ist ja nun einer der größeren Satellitenhersteller in Deutschland und auch in Europa. Ich glaube, der drittgrößte.
Ja, das sind richtig große. Also früher mal Otto Hydraulik Bremen, haben sich dann umbenannt in Orbitale Hochtechnologie Bremen, um das Akronym beizubehalten. Aber das sind sehr, sehr große. Also eines, wahrscheinlich der größte deutsche wie nennt man das, Firma im Bereich der Raumfahrt.
Oder? Ja.
Ja.
Ja, in Deutschland könnte es sein. Ich glaube, drittgrößte in Europa.
Also Rocket Factory.
Hat auf jeden Fall einen Umsatz von so 1 Milliarde Euro im Jahr.
Rocket Factory ist schon ganz ordentlich. Rocket Factory klingt jetzt halt so ein bisschen nach Startup, aber das ist anscheinend so ein Fake-Startup dann. Meinst du, das ist deine Aussage,
ja,
oder?
Ja, ist halt eine Ausgründung.
Mhm.
Ja, also einfach so eine Firma, die man halt so gründet, als wenn man eine Firma hat und nicht so viel damit zu tun haben möchte. Beziehungsweise, wenn man, weil du hast halt ein Problem, wenn du eine Firma hast und da zu viele verschiedene Sachen machst gleichzeitig, hast es einfach in der Organisation gerne so, dass du dann einfach sagst, okay, wir gründen einfach nochmal eine Tochterfirma, die hat dann ihre eigene Verwaltung und sonst irgendwas und wir haben mit denen im Prinzip nicht viel zu tun. Das ist dann manchmal sehr viel leichter. Aber die tun dann halt Dinge in unserem Sinne.
Ne? Mhm.
Und das ist halt die Rocket Factory. Die Rakete ist ziemlich klein, kann in niedrigen Erdorbit 300 Kilo bringen, in sonnensynchronen Orbit ungefähr 200 Kilo. Also ein bisschen größer als die Electron-Rakete ist sie, aber nicht viel. So richtig klar ist nicht, was für Triebwerke die benutzen. Wahrscheinlich irgendwas mit Kerosin. Auf der einen Seite sagen sie, ja, es sind ganz einfache Triebwerke mit Gasgenerator. Auf der anderen Seite sagen sie, es ist ein sauerstoffreicher Hauptstromprozess. Also ähnlich wie RD-180-Triebwerke oder was in der Richtung. Und so richtig glaubhaft finde ich das ehrlich gesagt nicht, weil die Entwicklungszeit ist einfach nicht da dafür. Und das sind sehr kleine Triebwerke mit ziemlich wenig Schub, bei denen ich mir dann halt nicht so sicher bin, ob sich das überhaupt lohnt, so eine komplizierte Technik da einzubauen. Weiß ich nicht, kann sein, dass ich mich da irre, aber ja, so richtig freigebig mit Details ist man da überall nicht. Leider. Bei High Impulse noch am ehesten. Ja, also wie gesagt, Rocket Factory, was da rauskommt, wird man sehen müssen. Über die Technik es wäre schön gewesen, wenn die mehr über die Technik gesagt hätten, aber ich sag mal so, zumindest ist die Rocket Factory sehr gut finanziell gebettet. Und hat ernsthafte Chancen, da durchzukommen mit der Entwicklung. Bis 2023, ich bezweifle es sehr.
Ja, und die bekommen alle drei jetzt Geld oder nur einer von denen?
Zwei von denen. Also alle drei bekommen jetzt 500.000.
Okay,
was also nichts ist.
Ein bisschen Spielgeld, okay.
Genau, also man kann davon ausgehen, so eine Raketenentwicklung kostet mindestens 100 Millionen. Also sowohl SpaceX hat für die Falcon 1 damals 120 Millionen ausgegeben und dann war Elon Musk fast pleite.
Ja, das war doch der eine Start, wo sie gemeint haben, wenn der jetzt nicht klappt, dann machen sie den Laden wieder zu.
Das war Flug Nummer 4, genau. Und Rocket Lab hat auch so irgendwas um die 100 Millionen ausgegeben. Aber das war halt bloß die Entwicklung von der Rakete. Danach brauchst du nochmal 100 Millionen oder so, um eine Fabrik aufzubauen, mit, ja, wo du dann halt auch bauen kannst in großen Zahlen. Und also der Übergang von ich habe hier mal einen Prototypen gebaut zu ich baue hier reihenweise Raketen und die fliegen dann noch zuverlässig, das ist halt schwierig. Wie man ja auch zum Beispiel sieht an der Angara-Rakete, die ja sowohl als Angara 1 als auch als Angara 5 schon mal geflogen ist, aber das ist jetzt halt auch schon 5-6 Jahre her.
Ja, okay, also es hilft ja auch nicht, wenn du schon mal eine Rakete geflogen hast, du musst sie halt dann auch regelmäßig produzieren können.
Genau.
Und umso öfter du sie produzierst, umso einfacher wird es dann. Also das haben wir jetzt bei SpaceX, wo sie ja jetzt schon für ihre Testartikel im hier Spaceship schon die ersten Industrieroboter einsetzen, die dann quasi diese SN5 bis 100 dann einfach automatisch raushauen können.
Ja, wird man sehen. Also SpaceX, das ist eine Entwicklung, die beobachte ich, warte ab, da kann ich nicht viel zu sagen. Das ist nach wie vor so, ja, okay, ich gucke da halt mal zu.
Naja, aber ich habe doch jetzt, also ich habe schon Fotos gesehen, wo draußen so Industrieroboter standen, wie man sie von der Autoproduktion kennt, wo dann, wo ja dann auch einer der Gründe dafür ist, warum die Falcon 9 neun Triebwerke hat, und zwar neun gleiche Triebwerke, weil man dann halt, das hast du mir, glaube ich, damals sogar erklärt, wenn man entsprechend viele macht, da eine Produktionsstraße aufmacht, die vollautomatisiert, und dann werden da wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Triebwerke am fließenden Band rausgehauen. Für sehr geringe Stückkosten.
Ja, aber ich glaube, dort geht es tatsächlich mehr darum, dass man konsistente Schweißnähte hat.
Ach so, ja, stimmt. Ja, das ist ja
manchmal hilfreich. SpaceX ist ja auch dabei, eigene Stahllegierungen zu entwickeln, die halt genau für ihren Zweck zugeschnitten sind. Um die perfekten Eigenschaften zu haben, um Raketen auszubauen.
Mhm, sehr spannend. Was eigentlich mit High Impulse? Das ist nochmal was anderes als so ein Falcon 9 Verschnitt, oder?
Ja, ich wollte mal ganz kurz noch auf ESA Aerospace
eingehen. Okay. Ja, genau.
Viel kann man dazu nicht sagen. Die sagen halt, ja, wir bauen eine Rakete, die mit leichten Kohlenwasserstoffen angetrieben wird. Leichte Kohlenwasserstoffe im Raumfahrtsektor sind letzten Endes Methan oder Propan. Mhm. Ja, die merkwürdigen Eigenschaften von Ethan sind, dass der Schmelzpunkt bei minus 182 Grad Celsius liegt. Und das ist so in der Nähe von flüssigem Sauerstoff, sogar noch drüber. So heißt, es kann dir passieren, dass dir dein Treibstoff dann sogar gefriert, wenn er neben flüssigem Sauerstoff liegt. Und das kann dir bei Propan so leicht nicht passieren. Also Propan bleibt noch ein Stückchen länger flüssig und ist halt einfach für Raumfahrt kompatibler. Und wenn du ein bisschen mehr Effizienz haben willst, dann gehst du gleich zum Methan. Und Ethan ist halt so ein merkwürdiges Zwischending, das niemand so richtig haben will.
Also, und, okay.
Ja, von daher bleibt eigentlich nur Methan oder Propan übrig. Und wenn wir uns an andere kleine Raketen erinnern, wie zum Beispiel die von Orbex, die sagen ja auch, dass sie Propan nehmen. Und es ist schon recht wahrscheinlich.
Dann haben wir noch als dritten im Bunde High Impulse, wo hier als Stichpunkt Hybridantrieb steht.
Genau. Die anderen beiden sind halt letzten Endes Raketen, die flüssige Treibstoffe benutzen. Das hier ist ein Hybridantrieb und die benutzen auch flüssigen Sauerstoff. Allerdings verbrennen die den zusammen mit Paraffin, mit einer speziellen Paraffinmischung, die relativ gut hält in dem Tank und gut verbrannt werden kann. Weil wenn du normalen Kerzenwachs-Paraffin nimmst, das kannst du nicht als Raketentreibstoff benutzen, weil das wird einfach weich, das schmilzt zu schnell weg und dann hast du schon Pech gehabt. Die Kombination ist ein kleines bisschen ungewöhnlich, beziehungsweise noch nicht sehr gebräuchlich, weil meistens nimmt man Lachgas, das ich glaube direkt sogar verbrennen kann damit, aber nicht ganz so viel Leistung bringt. Außerdem hat Lachgas immer das Problem, dass es prinzipiell explosiv ist, wie was ja auch 3 Todesopfer gefordert hat bei Virgin Galactic.
Mhm.
Spaceship 2 und Spaceship 1 sind ja mit Hybridantrieben ausgestattet und ja, halt mit Lachgas. In dem Fall benutzt man halt flüssigen Sauerstoff, was erstens sicherer ist und zweitens höheren spezifischen Impuls bringt. Man will das Ganze auch nicht antreiben mit hohem Druck, sondern man baut eine Pumpe rein und die Pumpe wird angetrieben wieder mit einem Gasgenerator. Und die sind sich aber noch nicht ganz sicher, was der Gasgenerator sein soll. Die haben 2 Möglichkeiten ausgemacht. Entweder nehmen sie ein bisschen Ethanol mit und verbrennen Ethanol mit Sauerstoff und treiben damit eine Turbine an, also mit dem heißen Gas, das da entsteht. Oder sie nehmen Wasserstoffperoxid mit. Und Wasserstoffperoxid kann man ja zerlegen in Wasserdampf und in heißen Sauerstoff und damit direkt eine Pumpe antreiben. Auf die Art und Weise fliegt ja auch die Sojus-Rakete noch bis heute. Und V2-Rakete ist ja auch so gelaufen. Also auch nicht unwahrscheinlich, dass man das so macht. Aber Ethanol bietet sich irgendwie auch an, weil man ja flüssigen Sauerstoff eh schon mitnimmt.
Mhm.
Ja, das ist eine etwas schwerere Rakete. Ich glaube, 50 Tonnen wiegt sie. Aber dadurch, dass die Hybridantriebe nicht ganz so effizient sind, beziehungsweise auch insgesamt etwas schwerer, brauchen die eine 3-stufige Rakete. Und die ersten beiden Stufen sind aus jeweils identischen Antriebsmodulen gebaut, die 75 Kilonewton Schub haben. Wie schwer die Dinger sein sollen, sagen sie nicht. 7 davon in der ersten Stufe, 4 davon in der zweiten Stufe. Die 3. Stufe wird eine einfache Stufe sein, die mit hohem Druck angetrieben wird. Wahrscheinlich wird der hohe Druck allerdings nicht aus Helium kommen, sondern aus Stickstoff. Und der Stickstoff wird gleichzeitig benutzt, um nicht nur den flüssigen Sauerstoff rauszuschieben, sondern auch Steuerdüsen anzutreiben. Weil in der obersten Stufe hat man dann ja nur noch eine einzige Antriebseinheit. Mhm. Und ein Triebwerk, und mit einem Triebwerk kann man ja nur in 2 Achsen steuern und irgendwo hier muss noch eine 3. Achse gesteuert werden. Wahrscheinlich wird das Ding noch nicht mehr steuerbar sein und man wird wohl einfach mit Kaltgasdüse in alle 3 Achsen das Ganze stabilisieren. Warum auch nicht, ist die einfachste Möglichkeit. Ja, am ineffizientesten ist die Technik natürlich beim Start. Das liegt daran, dass man so einem Hybridantrieb, man verbrennt ja festen Treibstoff letzten Endes. Und der feste Treibstoff, der muss in einer großen Kammer irgendwo drin sein. Und wenn man in dieser Kammer dann den Treibstoff verbrennt, hat man in dieser ganzen Kammer großen Druck. Und dieser große Druck kann nicht allzu groß sein, weil die Kammer ja so groß ist. Denn wenn man eine große Kammer gegen hohen Druck, also für hohen Druck auslegen möchte, dann wird die sehr, sehr schwer und das kann man nicht machen. Die schreiben in ihrer Veröffentlichung, dass sie ungefähr 15 Bar Druck, Innendruck haben und das ist halt sehr, sehr wenig für ein Raketentriebwerk. Also ein normales Raketentriebwerk. Die frühen Merlin-Triebwerke hatten sowas wie 60 Bar, auch die F1-Triebwerke von der Saturn V-Rakete hatten auch sowas um die 50, 60 Bar. Es geht eher so in Richtung 100 Bar für normale Gasgeneratortriebwerke, für sowas wie die Raptor-Triebwerke oder RD-180 liegt man dann bei 200, 250 Bar, was in der Größenordnung. Und das sind 15 Bar wirklich sehr wenig. Und auch wenn man da eine kleine Düse benutzt, in der Atmosphäre zu starten, geht doch sehr viel von der Effizienz verloren. Also man kann dann so von spezifischen Impuls von 2,3 Kilometer pro Sekunde oder was in der Größenordnung ausgehen. Also es ist wirklich ziemlich ineffizient beim Start. Wird dann sehr viel besser, wenn man einmal aus der Atmosphäre raus ist. So mit der zweiten und dritten Stufe dann. Aber deswegen braucht man da halt auch wirklich zwingend drei Stufen fast schon. Ja, es hat immer das Problem mit den Hybridantrieben. Sie vereinigen halt sowohl die Vorteile als auch die Nachteile von flüssigen und festen Triebwerken.
Alles klar. Aber ja. Also alle drei bekommen jetzt diese 50.000 Euro, 500.000 Euro?
500.000.
Also halbe Million.
Ein bisschen mehr war es schon. Halbe Million, ja.
Und wann gibt es da jetzt irgendwie so Meilensteine, so wann die nächsten Ausschüttungen für, also wie beim Google Luna Express und so?
Leider nicht so richtig. Also es soll jetzt nächstes Jahr und übernächstes Jahr nochmal zwei Wettbewerbsrunden geben. Und in jeder Wettbewerbsrunde wird eines dieser drei Unternehmen nochmal Geld bekommen. Und also halt den ersten und den zweiten Preis kriegen. Und der erste und der zweite Preis sind jeweils 11 Millionen. Und ja, das war's dann. Und dann kann man sich überlegen, okay, Entwicklung von der Rakete 100 Millionen, Aufbau der Produktion nochmal 100 Millionen. Dadurch, dass es relativ große Raketen sind, jetzt im Vergleich zu Electron und die Technik auch insgesamt komplexer ist als bei der Electron, wird es wahrscheinlich noch mehr Geld sein. Und da sind dann die 11 Millionen, die kriegen, naja, 3-4% von der Gesamtmenge, die sie brauchen. Also so richtig hilfreich ist das alles nicht. Und ob das bis 2023 gehen kann, finde ich mehr als fraglich. Einfach weil die halt, ja, ESA Aerospace und die Rocket Factory wurden 2018 gegründet, High Impulse 2019. So heißen, viel Zeit haben die nicht gehabt bisher. Und vor allen Dingen, die haben auch nicht unbedingt die Finanzierung. Also Rocket Factory, ja. Das ist immer noch die am wahrscheinlichsten das schaffen kann bis 2023, aber es ist wirklich sehr, sehr knapp. Insofern die von OHB genügend Geld für die Entwicklung zur Verfügung gestellt bekommen haben, um dann wirklich auch von Anfang an da voll durchzuziehen. Bei den anderen beiden, naja, die sind halt die ganze Zeit noch dabei, Geld aufzutreiben. Und das steht der Entwicklung dann doch immer im Wege. Und dann dauert es halt noch ein Stück länger. Und wenn man sich sagt, na okay, die erfolgreichsten Unternehmen haben so 7 Jahre gebraucht, von Firmengründung bis zwei erfolgreiche Flüge, ist das doch sehr fraglich, dass eines dieser drei Unternehmen das Ganze innerhalb von 4 bzw. 5 Jahren schaffen wird.
Okay. Ja, das werden wir jetzt auf jeden Fall beobachten. Ich denke, wir werden da auch an dem Thema dranbleiben. Bis 2023, das ist ja jetzt kürzer, als wir schon existieren. Also die Wahrscheinlichkeiten sind hoch, dass wir da auch noch drüber berichten können, über den Ausgang dieses Wettbewerbs. Und
ja, naja, 2021, also der Wettbewerb läuft ja bis 2021/22. Da wird der erste und der zweite Preis vergeben. Und dann wird man sehen, ob die das, womit sie sich beworben haben, nämlich ihrem Konzept, dass sie bis 2023 zwei Raketen starten können, erfolgreich sind. Und ja, es ist sehr unwahrscheinlich. Man hätte es halt wirklich machen müssen wie bei SpaceX, dass man dann von Anfang an ordentliche Verträge vergibt, die realistisch sind, wo dann auch ein realistischer Geldbetrag dahinter steht, um die Entwicklung vorzufinanzieren. Und man braucht halt auch einen ordentlichen Zeitrahmen, in dem man sowas durchführen kann.
Also es ist also ein bisschen mit der Brechzange gemacht, Brecheisen.
Ja, es ist halt viel zu kurz gewesen. Ich meine auch alleine schon die Art der Ausschreibung von dem Wettbewerb war halt, also es war schon eine Beleidigung irgendwo. Zu sagen, ja, hey, hier, wir schreiben das im Mai aus, ihr habt 4 Wochen Zeit, dann hätte man lieber gleich sagen sollen, okay, es gab so diese drei Unternehmen und dann gibt man denen Subventionen, fertig ist.
Gut, ich glaube, dann sind wir mit dem Thema auch durch und auch mit allen unseren anderen Themen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. bei dieser Folge. Wenn ihr Kommentare, Feedback habt, lasst sie gerne im Blog da. Wie ihr gemerkt habt, wir besprechen die dann auch ausführlich. Und ja, falls jetzt nicht irgendwie großartige Veränderungen in den nächsten 2 Wochen eintreten, hören wir uns einfach zu unserem gewohnten Rhythmus in 2 Wochen wieder und schauen, ob da vielleicht schon die letzte Mars-Mission für dieses Jahr dann endlich unterwegs ist.
Na, ganz klappen wird das nicht. Ein bisschen mehr als 2 Wochen, weil ich bin unterwegs in 2 Wochen an dem Wochenende.
Alles klar, also ungefähr 2 Wochen, vielleicht 5 oder 6.
Plus minus, mal gucken.
Plus minus. Aber auf jeden Fall werden wir uns wieder hören. Und bis dahin, habt noch eine schöne Zeit. Viel Spaß bei euren anderen Podcasts. Auf Wiederhören.
Tschüss.